Herzlich willkommen zu diesem Live-Talk von Politik und Kommunikation. Live, diesmal nicht aus dem Café, sondern aus dem Quadriga Forum. Live von der Veranstaltung Brot und Salz. Wir haben heute einen Panel-Talk mit Philipp Amthor, Verena Huberts und Andreas Audretsch. Und wir reden darüber, wie die Parteien der demokratischen Mitte zukünftig miteinander kooperieren wollen. Ich bin Tobias Schmidt, Moderator und Redakteur von Politik und Kommunikation.
Politik und Kommunikation live.
Ich begrüße sehr herzlich Verena Huberts, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD. Ich begrüße Philipp Amthor, Mitgliederbeauftragter der CDU und Generalsekretär der CDU Mecklenburg-Vorpommern. Noch. Und ich begrüße Andreas Audretsch, stellvertretender Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90 Die Grünen und Wahlkampfleiter bei der letzten Bundestagswahl. Herzlich willkommen. Frau Huberts, Herr Amthor, erstmal herzlichen Glückwunsch zu den erfolgreich abgeschlossenen Koalitionsverhandlungen. Der Koalitionsvertrag ist da, 144 Seiten, Verantwortung für Deutschland. Das ist ein sehr staatstragender Titel, wie auch generell gestern die Präsentation von einer hohen Ernsthaftigkeit und Seriosität geprägt war, wenn man das so ein bisschen vergleicht mit der Präsentation des... Hier sitzt ja kein CSUler auf dem Panel, deswegen, das hätten wir vielleicht noch erweitern können. Sie waren beide Teil der Verhandlungen während der Phase der Arbeitsgruppen. Wie zufrieden sind Sie mit dem, was die Runde der 19 dann am Ende aus Ihren Arbeitsgruppenergebnissen gemacht hat?
Ja, ich durfte das Kapitel Wirtschaft verhandeln, übrigens mit Alexander Schweizer, den ich heute hier vertrete, bin auch Rheinland-Pfälzerin, von daher fühle ich mich immer geehrt, lieber Torben, wenn ich für den Ministerpräsidenten einen Termin übernehmen darf. Und wir haben das Kapitel Wirtschaft verhandelt und sind darauf sehr stolz, weil es ist fast unverändert, auch so in den Koalitionsvertrag eingeflossen. Und wenn man diesen Koalitionsvertrag öffnet, finde ich, fällt eine Sache auf. Die Wirtschaft steht auf Nummer eins. Und nicht die Industrie vorne, sondern die Startups. Und das fand ich natürlich auch besonders gut als ehemalige Startup-Gründerin, dass wir auch diesen Aufbruch, den wir jetzt brauchen im Land, die Wirtschaft wieder ans Wachsen bekommen. Das geht, indem wir die Industrienation bleiben, aber indem wir auch mutig sind, uns auch Neues zutrauen. Und dieser Spirit, den findet man direkt auf Seite 4.
Herr Amthor, sind Sie genauso zufrieden wie Frau Huberts?
Ich bin noch zufrieden. Also erstmal auch schön hier zu sein. Ich finde, der Torben hat das ganz charmant anmoderiert. Also ich werde ja oft so nett begrüßt, aber uneitel hat man mich selten anmoderiert. Also insoweit hast du das sehr, 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 sehr gelungen gemacht. Wenn wir jetzt mal auf den Koalitionsvertrag insgesamt schauen, ist es ja so, wir haben ja da mal zusammengerechnet, man soll ja nicht in wer hat jetzt wie viele Tore gemacht und so. Wir haben natürlich gesagt, von unserem Sofortprogramm mit 15 Punkten haben wir 14 umgesetzt, also ist noch Luft nach oben gewesen. Aber Scherz beiseite, es ist natürlich schon so, wir wissen, es gab Riesenerwartungen auch an den Koalitionsvertrag, gerade auch damit, dass zwischendurch nicht immer alle Zwischenstände bekannt wurden, war jetzt nicht jeder so glücklich. Dafür habe ich aber sehr stark wahrgenommen, dass es schon im Vergleich zu den Untergangsstimmungen, die es so zwischendurch gab, doch eine große Erleichterung da war, dass wir sehr viel durchsetzen konnten, auch als gemeinsames Verständnis. Und das will ich insbesondere mal illustrieren an dem Thema, das ich ja als Verhandlungsführer auch maßgeblich vertreten durfte beim Bereich Staatsmodernisierung und Bürokratierückbau. Bin ich sehr, sehr zufrieden. Erstens nicht nur, weil es so ist wie bei Verena Huberts, dass viel geblieben ist von dem, was wir aufgeschrieben haben, sondern dass viel von dem, was in eckigen Klammern stand, dann auch noch im positiven Sinne geeint wurde. Das betrifft nämlich insbesondere bei der Staatsmodernisierung auch die notwendige Frage von Konsolidierung. Denn wenn man sich das angeschaut hat, war es ja so, von den 16 Arbeitsgruppen haben sich alle einen Überbietungswettbewerb geleistet, wer denn jetzt am meisten Geld ausgibt. Unsere war die einzige, die Vorschläge sogar noch gemacht hatte, um einzusparen. Allerdings in eckigen Klammern, weil man sich vorher nicht einigen konnte auf die Frage Personaleinsparung, Verwaltungskonsolidierung. Und da muss ich schon mal sagen, war es doch auch ganz gut, dass wir jetzt uns geeinigt haben, 8% Stelleneinsparung. Das ist ein notwendiges Konsolidierungszeichen, allzumal das unabhängig ist von der Frage, wie viele Ministerien. Also 8% Stelleneinsparung heißt, mit weniger Personal bessere Arbeit machen. die Hälfte der Beauftragten der Bundesregierung reduzieren. Das ist auch was. Und das sind alles Punkte, wo ich gedacht hätte, dieser Konsolidierungsdruck, dass wir den vielleicht gar nicht so klar verhandelt kriegen, dass das jetzt drinsteht, ist aus meiner Sicht ein gutes Zeichen. Denn klar ist, um eine Glaubwürdigkeit überhaupt zu haben beim Thema Bürokratierückbau, muss die Politik auch bei sich selbst anfangen, weil sonst sagt man, die bauen Bürokratie nur da ab, wo es gerade unbequem ist. Und deswegen bin ich damit sehr zufrieden, dass wir da auch gesagt haben, wir sparen und wir sparen auch bei uns selbst, weil das ist das Richtige, nicht nur Geld zusätzlich ausgeben, sondern auch Reformen auf den Weg bringen.
Herr Audrich wird ganz nervös neben mir, weil er, glaube ich, einiges anders sieht. Deswegen vielleicht die Frage an die zukünftige Opposition. Wie sehen Sie denn den Koalitionsvertrag?
Schönen guten Abend von mir auch nochmal. Und ich habe mir heute hier vorgenommen, einmal langsam und versöhnlich einzusteigen und den beiden noch ein bisschen den Honeymoon zu lassen und so, wie es sich am Anfang anfühlt. Und Verena und ich haben das ja vor 3,5 Jahren durch und dann kam viel, sage ich nur. Also wir sind noch nicht am Ende dessen, was jetzt über die nächsten Jahre kommt. Und deswegen, glaube ich, lohnt so ein bisschen der Blick auf die Frage, was denn alles verschoben wurde und was denn da alles noch an so Dingen irgendwann aufkommen wird, wo ich glaube, dass wir noch sehr viel sehen werden. Aus meiner Sicht ist diese Koalition, so wie wir es im Moment haben, vor allem eine Koalition, die ganz, ganz viele Fragen verdrängt und die sich um ganz, ganz viele Fragen einfach nicht kümmert, nicht bemüht. Also ich fange mal an bei der Frage Haushalt und Finanzen. Wir haben gesehen, die über 1 Billion über die nächsten 10 Jahre die Union macht ehrlich gesagt mittlerweile alles. Wenn man weiter guckt, dann kommt man irgendwann auch bei Dingen raus, die sie noch vor ein paar Monaten kategorisch als Tricks, als alles Mögliche verteufelt hat. Also zum Beispiel die Frage Kreditfähigkeit der Deutschen Bahn und bei der BIMA. Ich glaube, wir sehen da noch sehr, sehr viel. Es wird gerade alles ausgehöhlt, was man aushöhlen kann. Ich bin mal gespannt, woher die Mütterrente kommt. Ich nehme an, aus am Ende der Rücklage der Rentenversicherung, weil man es sonst nicht finanziert kriegt. Also, es wird alles irgendwo hingeschoben, in die Zukunft verschoben. Und gleichzeitig sieht man, wenn man mal durchgeht, dass alles, was da drin steht, nicht finanziert ist. Und da kann man bei den großen Fragen anfangen, der ganzen Frage der Einkommenssteuer, Unternehmenssteuer, aber man kann bis in die einzelnen Kapitel, ich bin noch gar nicht ganz durch, aber dann sind da Förderprogramme für Kinos ausweiten und dann ist da Games-Förderung ausweiten und wo immer man schaut, sind mehr Ausweitungen von möglichen Dingen, die man noch tun könnte. Und ich glaube, wir werden noch sehr, sehr viel sehen an sehr, sehr harten Auseinandersetzungen darüber, ob das irgendwie möglich ist. Ich glaube, nein. Die zweite Frage ist soziale Sicherungssysteme und alles, was damit zusammenhängt. Wenn ich es richtig gezählt habe, sind es ungefähr 18 Kommissionen, die eingerichtet wurden. Kommissionen sind immer ein Zeichen dafür, dass man eigentlich überhaupt nicht weiß, was man tun soll. Und offensichtlich es keinerlei Einigungen bei zig Fragen gegeben hat, von der Finanzierungsfrage der sozialen Sicherungssysteme über eine ganze Reihe anderer. Das werden wir dann im Einzelnen einmal durchbuchstabieren. Und bei der Frage Klimaschutz, da gibt es so eine Zweigeteiltheit zwischen auf der einen Seite Übernehmen dessen, was wir vorhatten, was man angelegt hat. Ich glaube, das Beste ist an der Stelle die 100 Milliarden für Klimaschutz und die Klimaneutralität 45 im Grundgesetz. Und auf der anderen Seite gibt es Abwickeln, Unsicherheit, ganz viele Fragen, die diesen Sektor schwer ins Mark treffen würden. Ich meine, wir haben nicht an nichts anderes erwartet, wenn SPD und CDU verhandeln, aber ich glaube, wir werden ziemlich ungesteuerten Gasboom sehen, ehrlich gesagt. Wir sehen schon, das verknüpft sich mit dem Finanztrick. Die Mittel aus der Einnahme des Emissionshandels sollen plötzlich nicht mehr für Klimaschutz hergenommen werden, sondern sollen für in den allgemeinen Haushalt fließen, weil man ja noch so ein paar Finanzierungslücken hat. Das Klimageld soll auch nicht kommen. Also ich glaube, dass wir erstens eine riesige Verdrängung bei den Finanzen, zweitens eine riesige Verdrängung bei Sozialsystemen, bei allen möglichen anderen Fragen, daher die ganzen Kommissionen und drittens, glaube ich, ein Rückbau bis Verunsicherungsfragen beim Klimaschutz. Ich könnte jetzt in alles tief rein, aber ich belasse es mal bei den paar Punkten.
Also so versöhnlich wie am Anfang angekündigt, war ich das jetzt nicht.
Es gibt die Chance zur Lösung, es ist ja einfach nur verdrängt.
Ich würde auch jetzt so ein bisschen aus dieser Textexegese wieder rausgehen, weil ja das Überthema eigentlich war, wie die politische Mitte generell miteinander zusammenarbeiten möchte und auch produktiv versuchen möchte, auf eine gemeinsame Linie zu kommen. Da zuwiderläuft so ein bisschen, dass gestern schon wieder direkt Papiere kursierten mit Spins von beiden Seiten, wer sich wo durchgesetzt hat. Herr Amthor hat ja gerade auch schon wieder in dieser Gewinner-Verlierer-Logik argumentiert. Ist das nicht?
Gibt nur Gewinner.
Aber ist es nicht ein bisschen fehl am Platz, wenn man jetzt die nächsten 4 Jahre doch das Land zusammen regieren möchte, direkt zu sagen, wir haben uns da durchgesetzt, wir haben uns da durchgesetzt. Wie sehen Sie das?
Also wir haben ja keinen Ehevertrag unterschrieben, sondern einen Koalitionsvertrag. So, und das ist jetzt auch nicht die Fusion von 2 Parteien, sondern man bleibt schon eigenständig. Da kann man sich dann auch unterschiedlich Erfolge gönnen, aber ich finde es jetzt erstmal nicht verwerflich, wenn man noch Unterschiede in der politischen Mitte erkennbar lässt. Also ich bin ja ganz froh, Gott sei Dank kritisiert uns Herr Audretsch noch, wäre noch schlimmer gewesen, wenn man jetzt hier Her Majesty's Most Loyal Opposition gehabt hätte. Das finde ich, brauchen wir ja auch nicht, und ich will nur mal zu dem Vorhalten feststellen, uns hatte man ja dann nach 16 Jahren in der Regierung gesagt, wir müssen erstmal in der Opposition ankommen, bei den Grünen hat das ja schnell geklappt, das ist ja auch ganz gut. Zu der Frage jetzt Verhältnis von SPD und CDU. Also ich glaube schon, wir wollen jetzt nicht so eine Punkteschieberei und einzeln aufrechnen, sondern am Ende schon sehen, dass das gemeinsame Vereinbarungen sind. Aber ich finde schon, und das ist ja auch eine Lehre, die wir aus unserer Regierungszeit auch haben, man sollte nicht Kompromisse, wenn man denn Kompromisse macht, immer als schon 100% des eigenen Profils verkaufen. Sondern ich finde, das ist auch gut und richtig so, dass man dann hinter diesen Kompromissen steht, die nicht wieder aufschnürt, aber schon gleichzeitig sagt, bei diesem oder jenem Thema haben wir nachgegeben, wir hätten uns was anderes gewünscht. Und das ist für den Erhalt der demokratischen Mitte absolut entscheidend, denn wenn man sich das strategisch mal anguckt, was die AfD will, dann versucht Alice Weidel die ganze Zeit ein Narrativ zu spinnen, zu sagen, es gibt eigentlich nur noch 2 Parteien, die AfD und die anderen, weil bei den ganzen anderen Parteien, da ist eh alles gleich, gibt es kaum Unterschiede, und da finde ich, ist es auch eine Frage der demokratischen Verantwortung, dass wir die Unterschiede nicht nur an den politischen Rändern entstehen lassen, sondern auch in der Mitte und auch innerhalb eines Regierungsbündnisses, nicht konfrontativ gegeneinander, aber schon auch Unterschiede deutlich machen, und das ist jedenfalls unser Anspruch auch als CDU, schon auch deutlich zu machen, wir haben gemeinsames Interesse, Verantwortung für Deutschland, das ist die Überschrift, aber wir bleiben schon auch 2 unterschiedliche Parteien, und da macht man dann auch mal deutlich, dass man bei dem einen oder anderen sich vielleicht noch einen anderen Schwerpunkt gewünscht hätte.
Frau Huberts, gibt es da Widerspruch zur Lesart von Herrn Amthor?
Einem großen Ganzen, wir wollen ja die Harmonie hier auch befördern, stimme ich dazu, und vor allen Dingen, man muss sich das ja jetzt auch mal so vorstellen. Gestern wurde dann dieser Koalitionsvertrag vorgestellt, wir haben hunderttausende Mitglieder, und die müssen wir ja informieren, da kann ich ja nicht sagen, lese mal 144 Seiten, sondern da gibt's natürlich nochmal das Best-of für die Sozialdemokratie. Und bei der Pressekonferenz gestern hat ja auch nicht nur Friedrich Merz was gesagt und alle anderen haben gesagt, jupp, stimmt, sondern jeder hat ja auch seine eigenen Akzente gesetzt, und ich finde das ganz wichtig, weil sonst werden wir irgendwann alle nicht mehr erkennbar sein. Ich finde es nur wichtig, dass diese Papiere nicht zu einem D-Day oder sonstigem führen, weil diese Papiere, die brauchen wir wirklich nicht. Die sind dann nicht konstruktiv, sondern genau das Gegenteil.
Herr Amthor, ich habe Sie eben in der Anmoderation schon als Mitgliederbeauftragter der CDU vorgestellt. Müssen Sie in dieser Funktion nicht dafür kämpfen, dass auch die Mitglieder an der Entscheidung über den Koalitionsvertrag beteiligt werden?
Das werden die Mitglieder ja immer in der CDU. Wir brauchen nicht erst eine Koalitionsverhandlung, um unsere Basis einzubeziehen. Ich habe mich auch als Mitgliederbeauftragter der Bundespartei sehr dafür eingesetzt, dass wir in inhaltliche Fragen unsere Basis stärker einbeziehen. Wir haben dafür das Format der sogenannten Basiskonsultation eingeführt, das Ideenforum. Das haben wir zum Thema Wehrpflicht-Gesellschaftsjahr gemacht. Das werden wir, nehme ich an, auch fortsetzen und werden da immer wieder auch auf unsere Mitglieder hören. Und das machen wir auch jetzt. Gerade heute gab es eine Kreisvorsitzendenkonferenz, die Friedrich Merz und Carsten Linnemann bestritten haben, und wir alle, die wir diesen Koalitionsvertrag verhandelt haben, werden jetzt auch viel unterwegs sein in Deutschland, da an der Basis die Rückkopplung haben. Und ansonsten hat übrigens der Bundesparteitag dazu eine klare Entscheidung getroffen, dass wir uns entschieden haben, eine Koalitionsvereinbarung dann durch den Bundesausschuss zu billigen. Da hätte man ja auch darüber diskutieren können, einen anderen Modus zu finden. Wir haben bewusst uns für diesen entschieden, und das finde ich auch gut. Aber das Gute ist, bei uns werden da nicht nur irgendwie jetzt placebo-mäßig mal die Mitglieder einmal gefragt, die können auch inhaltlich sich sogar richtig, richtig einbringen. Ja, ich meine, das würde, glaube ich, die SPD hat ja auch den Anspruch, macht ja auch mehr mit ihren Mitgliedern als nur eine Mitgliederbefragung, aber ich finde, man sollte es jetzt nicht auf dieses eine Thema verengen, sondern mir ist wichtiger, und ich glaube, das ist auch den meisten Mitgliedern wichtig, nicht zu sagen ja oder nein, sondern in konkreten Sachfragen sich auch einzubringen. Da haben wir einige Formate entwickelt und das finde ich viel wichtiger, dass die sozusagen inhaltlich auch ihre Argumente mit einbringen können. Das ist moderne Beteiligung.
Frau Hubert, spiegelbildliche Frage für die SPD. Warum machen Sie das mit dem Mitgliederentscheid? Warum ist es Ihnen besonders wichtig, sich nochmal die Prokura abzuholen von den eigenen Mitgliedern?
Ja, wir sind eine diskussionsfreudige Partei und deswegen verstehen wir auch den innerparteilichen Willenbildungsprozess so, dass es mit einem demokratischen Mitgliederentscheid dann auch einhergeht. Und auch von der letzten GroKo, die wir jetzt anders nennen, kommend, das hatte ja schon eine gewisse Dynamik und es ist jetzt auch nicht sozusagen für alle himmelhochjauchzend ausgegangen nach der Bundestagswahl. Wir müssen uns immer noch mal vorhalten, wir sind da echt mit der historischen Wahlklatsche rausgekommen, mit den 16%. Und wir haben uns jetzt, finde ich, gut in etwas auch begeben, in diesen Koalitionsvertrag, in die Verantwortung. Aber für uns ist immer ganz klar, dass das letzte Wort die Mitglieder haben. Und ich glaube, sie werden ihn auch mit einer sehr ordentlichen Mehrheit annehmen. Denn ich finde, er ist uns sehr gut gelungen, dass wir da auch eine sozialdemokratische Handschrift haben, dass Themen, die uns auch wichtig sind, da eine sehr starke Rolle drin spielen. Und deswegen gehen wir da ganz selbstbewusst rein. Und sofern ich weiß, gibt es auch keine No-Kroko-Kampagne wie letztes Mal. Und von daher freuen wir uns auf die Diskussionen mit den Mitgliedern.
Okay. Ich glaube, Herr Audrich, brauche ich an der Stelle gar nicht fragen. Da
diskutiert ja immer
nur
bei den
Grünen. Da gibt es überhaupt nichts anderes als Mitgliederbefragung, oder?
Also jetzt nicht gerade.
Okay. Wir wollen darüber sprechen, wie die Parteien der demokratischen Mitte künftig miteinander umgehen möchten. Die Mitte im Deutschen Bundestag ist so klein wie nie zuvor. Die Zweidrittelmehrheit ist auch futsch. Um eine Haar hätte es alle drei Parteien gebraucht, um eine Regierung mit Mehrheit zu bilden. Ist der Ernst der innenpolitischen Lage schon bei allen drei Parteien wirklich überall angekommen? Herr Audrich, jetzt dürfen Sie.
Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Und ich glaube tatsächlich, dass das Ergebnis der Wahl uns sehr zu denken geben muss. Und es ist nicht nur das Ergebnis der Wahl, sondern es ist der Vertrauensverlust in der ganzen Breite. Das betrifft die CDU, CSU, das betrifft in Teilen uns, in Teilen sicher auch die SPD. Das ist jetzt nichts, was singulär einer Partei anhaften würde. Und das, was ich mir wünschen würde, um es vielleicht positiv zu formulieren, ist, dass wir an einen Punkt kommen, wo wir Debatten mit einer größeren Ernsthaftigkeit und Ehrlichkeit führen würden. Und ich glaube, dass das in den letzten Jahren, ehrlich gesagt, verloren gegangen ist. Und da gehört auf der einen Seite dazu, dass man zuerst bei sich anfängt. Wenn ich bei uns anfange, dann kann ich viele Dinge aufzählen, die entweder konkret bei uns liegen, also mit Sicherheit die Klassiker, Fehler beim Heizungsgesetz und so weiter. Wir können da gerne reingehen, Dinge, die wir falsch gemacht haben. Zweitens Dinge sicher, die Ampelkoalition falsch gemacht hat. Verena und ich haben das leidlich erfahren, in vielen Tagen, Nachtverhandlungen immer wieder versucht, das zusammenzuflicken und das ist uns nicht so gelungen, wie das eigentlich hätte sein müssen. Gleichzeitig habe ich aber auch, und das ist eine Analyse, die ich jetzt irgendwie über ein paar Jahre, die sich verfestigt hat, bei der Union und gerade bei Friedrich Merz vermisst, ehrlich gesagt, dass es einen ernsthaften Willen gibt, sich mit den Realitäten auseinanderzusetzen. Und wir haben das, glaube ich, das ist mittlerweile geübt, diese Frage nach den Finanzen. Also warum hat man das, was jetzt offensichtlich ist, genau in dem Moment entdeckt, in dem Friedrich Merz Kanzler werden möchte und die ganzen letzten 3,5 Jahre eine Kampagne gefahren, die letzte Bundesregierung in weiten Teilen zerstört hat, das muss man sagen. Das hat nicht mehr funktioniert, weil auch die kommunikative Macht der CDU-CSU nicht zu unterschätzen ist in dem Zusammenhang. Es ist aber nicht nur das, es sind ganz, ganz viele Bereiche. Die Frage nochmal zurück zum Heizungsgesetz, wenn ich mir angucke, was jetzt da drin steht in dem Koalitionsvertrag, da steht abschaffen, dann ist aber klar, die Förderung bleibt und es ist klar, dass GEG bleibt. Es wird sich in der Substanz nichts ändern. So. Und das ist an der Stelle programmiert, dass das wieder zum Vertrauensverlust führen wird, weil es offensichtlich eine riesige Kampagne zur Abschaffung gab und am Ende wird nicht das rauskommen, was erwartet wurde. Es klafft komplett auseinander.
Vielleicht geben wir Herrn Amthor die Möglichkeit, darauf zu antworten.
Darf ich den Gedanken ganz kurz abschließen? Ich versuch's schnell zu machen. Und wir sehen das in den unterschiedlichsten Feldern. Wir sehen das zum Beispiel auch in der Migrationspolitik. Diese Anmutung, dass Friedrich Merz am ersten Tag nach der Wahl oder nach seiner Wahl zum Kanzler, und dann wird Philipp Amthor sicher Details sagen, aber die Anmutung war, das Problem Migration lösen wird. Während wir in Berlin 40% Menschen mit Migrationshintergrund haben und gleichzeitig 1 Million Fragen der Gestaltung in dem Zusammenhang haben, über die wir positiv, konstruktiv reden könnten, wenn nicht Kampagnen gefahren würden, die das Ganze in eine Debattenkultur hineindrängen, in der es keinen sinnvollen Diskurs mehr geben kann. Und das ist etwas, was ich mir ganz besonders von der Union wünschen würde. Eine Debatte, in der mit Klarheit, mit Ehrlichkeit etwas vertreten wird. Das wird was anderes sein als das, was wir wollen. Dann aber Grenzen gezogen werden. Man braucht die Grenze nach rechts zur AfD in der Migrationsfrage. Wenn das nicht klappt, dann haben wir ein Problem. Man braucht die Grenze zu einem zerstörerischen Populismus in Fragen der Klimapolitik. Und man braucht die Grenze zu einer Art von Zerstörung, die wir gesehen haben während der Ampel in Finanzfragen, die da aus meiner Sicht wirklich unverantwortlich betrieben wurde. Und das ist, glaube ich, der Kern, den auch wir als Opposition jetzt beantworten müssen. Wie machen wir das eigentlich? Also werde ich, wenn die Wirtschaftszahlen runtergehen, nur noch sagen, schlechtester Wirtschaftsminister aller Zeiten, ignorieren, was um uns herum passiert, ignorieren, was Russland tut, ignorieren, was Trump tut und nur dreschen, nur versuchen, alles
aber das zu haben, zerstören. Aber das haben Sie ja als neue Opposition jetzt in der Hand.
Genau, exakt. Aber das ist ja die Frage, die wir uns stellen müssen. Ich sage immer, ich möchte nie werden wie Friedrich Merz. Nicht in der Form, wie er die Regierung gestaltet, aber auch nicht in der Form, wie er Opposition betrieben hat. Ich möchte immer noch eine konstruktive Opposition bleiben. Und das ist ein Vorsatz und das müssen wir ausdiskutieren. Wie funktioniert das? Ernsthafte Diskurse, bei denen die Menschen sehen können, es gibt unterschiedliche Optionen, aber es gibt eine klare Grenze zu diesem Zerstörerischen, was wir in den letzten Jahren gesehen haben.
Gestern kurzer Replik vielleicht?
Ja, also ich meine, das ist ja wirklich, ist spannend. Ich glaube, alle Parteien haben nach der Wahl auch immer noch ein bisschen damit zu tun, so Fehleranalyse zu betreiben und zu sagen, woran lag es denn? Ich schließe uns mal ein, wir sind jetzt auch nicht restlos zufrieden, ja. Aber ich glaube, wenn jetzt die Wahlanalyse für das Scheitern der Ampel ist, böse, zerstörerische Kommunikationskräfte der CDU, CSU, die dominieren die Kommunikation, die haben die Ampel kaputt gemacht, ist es eine Variante. Vielleicht hat man aber auch einfach schlechte Politik gemacht. Also das finde ich ist auch eine naheliegende Variante. Und wenn wir über Diskurskultur reden, ja klar kann man dann sagen, oh, wir müssen jetzt alle netter miteinander umgehen. Aber ich bin schon froh, dass es jetzt da nicht hier den Haltungscheck von Bündnis 90 Die Grünen für die Zulässigkeit von Debatten und Argumenten gibt. Denn das finde ich ist schon auch mal ein wichtiger Punkt. Da muss man anhand von Fakten diskutieren, das machen wir auch. Aber ich glaube, jetzt kann es nicht so sein, dass man irgendwie den Eindruck hat, also alles, was den Grünen nicht passt, ist dann gleich schlimmer rechter Populismus und außerhalb der Grenze der Sagbaren, also da tut man dann irgendwie der Debattenkultur auch keinen Gefallen, sondern das bagatellisiert und verharmlost ja wirklich zersetzende rechtspopulistische Kräfte, weil wenn auf einmal dann Friedrich Merz und Philipp Amthor jetzt schon die schlimmen Hetzer sind, dann sagt man sich, naja, dann können ja irgendwie die anderen doch alle gar nicht so schlimm sein, weil wenn alles, was Herrn Audretsch nicht passt, gleich schlimmer Rechtspopulismus ist, dann mache ich mir Sorgen um die Diskurskultur in Deutschland.
Dann kommen wir doch direkt mal zu den tatsächlichen schlimmen Rechtspopulisten. Gestern am Tag der Koalitionseinigung wurde die erste Umfrage veröffentlicht, die die AfD als stärkste Kraft in ganz Deutschland ausweist.
Ipsos, vorher, come on.
Ja, aber es waren vorher auch auf an anderen Instituten, wo es gleich auf mit der Union war. Also es ist jetzt nicht komplett an den Haaren herbeigezogen. Die neue Bundesregierung ist noch nicht mal im Amt und wird jetzt schon so abgestraft. Wie erklären Sie sich das, dass das öffentliche Ansehen so schlecht ist jetzt schon von der Bundesregierung?
Also erstens ist die Bundesregierung noch gar nicht im Amt.
Eben,
das finde ich schon mal spannend, wenn man dann sagt, schon die Kritik, der Friedrich Merz hat sein Wort gebrochen ab Tag 1, wir sind heute bei T-30, ja? Also es ist doch nicht so, dass wir da jetzt schon irgendwie im Amt sind. Früher hat man, ist vielleicht zu nobel für unsere Zeit, dass man gesagt hat, oh, die haben jetzt mal 100 Tage Zeit. Jetzt ist ja irgendwie, da ist man noch gar nicht im Amt und soll schon alles umgesetzt haben, was man versprochen hat. Ist vielleicht auch ein bisschen eine merkwürdige Erwartung. So, erstens das und dann zweitens bei diesen ganzen Umfragen. Mein Gott, da soll man sich jetzt auch nicht verrückt machen lassen den ganzen Tag. Also die drehen sich auch immer wieder und das war doch jetzt irgendwie auch ein Geschäft. Ja, kann man jetzt mit dem Kopf schütteln und so. Natürlich, ich sag mal auch jetzt selbstkritisch, die Performance in allen Dingen ist jetzt auch nicht so, dass wir gesagt haben, das war jetzt kommunikativ alles super und alle waren an der Parteibasis super entspannt. Das ist halt immer so bei Koalitionsverhandlungen. Das war übrigens auch bei den früheren Regierungsbildungen zum Teil so. Da war dann nur halt der Unterschied, dass nicht jeden Tag irgendwie die große Panik ausgebrochen ist und deswegen jetzt einfach mal diese Regierung sich bilden lassen, das, was im Koalitionsvertrag steht, umsetzen und sich da nicht verrückt machen lassen. Also ich kann nur sagen, auch mit Blick auf die AfD, das geht mir echt auf die Nerven, wie dann einige da so, wie das Kaninchen vor der Schlange, um Gottes Willen, die AfD hat 2 Prozentpunkte zugelegt. Ja, Herrgott, da muss eine inhaltliche Auseinandersetzung erfolgen und das werden wir auch machen, sobald wir diese Regierung übernommen haben.
Ich meine, Sie kommen aus einem Bundesland, in dem die AfD jeden einzelnen Wahlkreis gewonnen hat bei der Bundestagswahl. Übrigens, Frau Huberts kommt aus einem Bundesland, in dem die AfD in einem von nur 2 Wahlkreisen in Westdeutschland das beste Zweitstimmergebnis erreicht hat, Kaiserslautern. Also da kann sie ja auch quasi ein Lied von singen. In beiden Bundesländern wird übrigens, wie auch in Berlin, nächstes Jahr gewählt. Das heißt, ein Jahr Zeit für die Bundesregierung, um die Probleme so weit in den Griff zu kriegen, den Vormarsch der Rechten zu stoppen. Herr Audretsch, in Ihrem Wahlkreis Berlin-Neukölln sind die Dinge ein bisschen anders gelagert. Zum ersten Mal konnte dort bei dieser Bundestagswahl ein Linker ein Direktmandat in Westdeutschland erringen. Jetzt möchte ich überhaupt nicht diese Hufeisendebatte aufmachen. Natürlich gibt es keine Gleichsetzung von AfD und Linkspartei. Trotzdem muss man nicht feststellen, dass die politische Mitte nicht nur von rechts, sondern auch von links unter Druck ist und speziell in der Opposition jetzt die Grüne Partei?
Geben Sie mir einen Halbsatz noch vorher, weil Sie vorher die Frage gestellt hatten, inwieweit eigentlich die Dramatik der Lage angekommen ist. Und mir war das zu lapidar, ehrlich gesagt, gerade. Also ich mache mir zutiefst Sorge darüber, dass die AfD, und das ist egal, ob sie jetzt einmal gleich zieht, ein Prozentpunkt unter der Union ist, 2 Prozentpunkte über, egal. Es geht darum, dass die AfD ihre Größe oder deine Größenordnung mittlerweile hat, eure Größenordnung, der CDU-CSU, und dass das ein Zustand ist, bei dem wir uns fragen müssen, ob wir nicht alle, und das war der Ausgangspunkt, nicht alle etwas falsch gemacht haben, substanziell Dinge falsch gemacht haben in den letzten Jahren. Und dazu gehört, damit hatte ich eingeleitet, dass wir beginnen, die Fehler der Ampel, der Grünen aufzuarbeiten und uns dessen bewusst zu werden, aber eben auch, dass die CDU-CSU ein kritisches Wort zur eigenen Performance findet. Ich fände das wichtig. Ich finde das einfach wichtig, um den Raum dafür zu öffnen, gemeinsam über Lösungen zu reden, wie wir das verhindern, was da gerade draußen passiert. Mhm. Und das Zweite ist die Frage Linkspartei. Wir haben... Und das sind die Wahlergebnisse oder die Wählerwanderungen, die wir jetzt sehr oft und intensiv schon analysiert haben. Wir haben 700.000 Menschen an die Linkspartei verloren und wir haben ungefähr 450.000 Menschen an die CDU-CSU verloren. Meine These in dem ganzen Zusammenhang wäre, dass wir den ersten Teil des Verlustes, die 450.000, schon vor deutlich längerer Zeit verloren hatten. Also während der ganzen Zeit der Ampel, während die Debatten so auch polarisiert wurden zwischen CDU, CSU und uns. Und dann am Ende, nach der Woche des für mich Tabubruchs, der im Bundestag passiert ist, der ersten Abstimmung gemeinsam mit der AfD, war, glaube ich, einfach die Frage im Raum, wer gibt die klarste, eindeutigste Antwort auf diese Frage? Und wir konnten das in dem Moment nicht. Und das hat was auch mit einer gewissen Verantwortung, wie wir hier sitzen, zu tun, weil wir die Absage an eine Koalition mit der CDU-CSU nicht ausgesprochen haben und sie nicht aussprechen konnten. Sie haben gesagt, wäre es BSW drin gewesen, glaube ich, wie viel sind es noch, 10.000 Stimmen so ungefähr, dann wären wir jetzt in dem Szenario, dass wir 3 koalieren würden. Und es wäre absolut unverantwortlich gewesen, wenn wir in diesem Moment gesagt hätten, wir schließen das aus. Ich glaube, wir hätten deutlich härter noch in die Auseinandersetzung gehen können. Ich habe damals als Wahlkampfleiter direkt gesagt, wir machen jetzt die Habeck statt Merz, Wort statt Wortbruch Kampagne und hauen das überall raus und machen Plakatkampagne überall, aber wir sind uneindeutig geworden. Wir haben keine klare Abgrenzung zur CDU gefunden und wir haben keine klare Auseinandersetzung mit dem gefunden, was dort passiert ist. Und die Menschen haben rechts verhindern wollen und links gewählt. Das ist die ganz einfache Zusammensetzung. Und insofern insofern glaube ich auch an der Stelle, dass wir jetzt als Opposition da Vertrauen zurückgewinnen müssen. Wir müssen auch nach links Vertrauen zurückgewinnen.
Jetzt sind die Grünen ja in einer ähnlichen Situation wie die Union die letzten 3 Jahre war, dass man eben zerrieben wird zwischen einer Regierung auf der einen Seite und einer noch radikaleren Oppositionspartei auf der anderen Seite. Sehen Sie die Gefahr, dass die Grünen da übertrumpft werden von einer lauteren, radikaleren, eindeutigeren in ihrer Klientel Linkspartei?
In Teilen ist das eine Gefahr und ist das eine Frage. Ich glaube, das kann man nicht von der Hand weisen. Wenn ich meinen Wahlkreis angucke, dann ist das so. Aber meine Auseinandersetzung, Zeit meines politischen Lebens, war immer eine Auseinandersetzung Grüne versus Linkspartei. Das ist gar nichts Neues. Also im Norden Neuköllns ist es eine Auseinandersetzung Grüne versus Linkspartei. In Friedrichshain-Kreuzberg ist es eine Auseinandersetzung Grüne versus Linkspartei. In Teilen Pankows ist es eine Auseinandersetzung Grüne versus Linkspartei. Es ist so. Und an der Stelle ist das ein Problem für uns und ist es eine Frage der Auseinandersetzung? Ich glaube, wir können bestimmte Dinge auch klarer, deutlicher, das ist der Kampf gegen Autoritäres, das ist in unserer DNA in einer Form eingegraben, dass wir da, glaube ich, gar keine Angst haben müssen, übertrumpft zu werden. Ich glaube, wir können die ganze Frage Kampf für Frauenrechte, die Frage auch Kampf für Vielfalt in den verschiedenen Facetten, die Klimakrise. Und ich glaube, dass wir da eine neue Eindeutigkeit brauchen in der Auseinandersetzung. Die werden wir uns auch erarbeiten und wieder auf den Boden bringen. Und ich hoffe, dass wir zum einen die Unterschiede auch herausarbeiten können. Also die Frage, ich sag's mal so, wie ich es in meinem Wahlkreis sagen würde, endet der Antifaschismus an der deutschen Grenze oder schließen wir in unseren Antifaschismus auch die Situation in der Ukraine ein? Ich möchte einen antifaschistischen Kampf führen, der auch den Kampf der Ukraine gegen Diktatoren in Russland und anderswo mit einschließt. Das ist eine substanzielle Unterscheidung, die wir zur Linkspartei haben. Mir ist das wichtig. Ich könnte es auch ganz anders sagen. Ich könnte es auch auf konservativ sagen hier. Aber ich glaube, auch in einer Auseinandersetzung um die Frage Kampf um unsere Werte, um unsere Demokratie, ist das wichtig, diesen Punkt herauszuarbeiten. Und wir werden es zu einer Tugend machen müssen, dass wir die Bereitschaft haben, im Zweifel eine Regierung nicht nur auflaufen zu lassen, um das Zerstörerische in der Mitte einer Demokratie voranzutreiben, sondern dass wir im Zweifel, so wie wir es bei der Frage der Grundgesetzänderung gemacht haben, auch bereit sind, ernsthafte Gespräche zu führen.
Zum Abschluss gerne noch eine Frage. Wie ist der Ausblick auf die in den nächsten 4 Jahren auf die mögliche Zusammenarbeit? Was sind mögliche gemeinsame Projekte, die Regierung und Opposition in den nächsten 4 Jahren verfolgen könnten? Und was hat man gelernt aus dem, sag ich mal, aus der dysfunktionalen Beziehung zwischen Ampel und Union, beispielsweise beim gescheiterten Deutschlandpakt Migration, was man zukünftig in der nächsten Legislaturperiode besser machen könnte? Frau Huberts.
Wir werden die großen Probleme nur lösen, wenn wir auch über Bund, Land, Kommune miteinander zusammenarbeiten. Also allein schon im Bundesrat, wenn ich NRW sehe, Schwarz-Grün. Also wir brauchen auch die großen Bündnisse, um auch wirklich große Räder miteinander zu drehen. Weil in dieser ganzen AfD-Debatte kommt mir immer eins zu kurz. Es reicht nicht nur, gegen etwas zu sein. Da sagen mir die Leute, mir doch egal, wofür seid ihr denn? Wie macht ihr mein Leben besser? Wie kümmert ihr euch um meine Probleme, dass hier mal wieder der Zug fährt, die Kita funktioniert und die Brücke nicht zusammenkracht? Und deswegen sind wir alle im Sinne der Verantwortung, die wir für das Land tragen. Und Andreas, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr die konstruktive Oppositionsrolle auch einnehmt. Weil mehr Punkte, mehr Ideen, mehr Aspekte machen dann auch, ich meine, guck doch, das Sondervermögen wurde doch besser, indem ihr mitgemacht habt, als vorher. Und in dem Duktus können wir doch auch miteinander weitergestalten und die großen Räder dann auch drehen.
Also ich würde jetzt erstmal schon im Befund erstmal widersprechen. Ich fand nicht, dass das Verhältnis von CDU, CSU und der Ampelkoalition dysfunktional war, sondern so, wie sich das Grundgesetz im Parlament vorstellt. Die Erwartung von Opposition ist nämlich nicht, dass man den ganzen Tag die Regierung lobt. Also das, was die Opposition macht, was die AfD in der Opposition macht, Obstruktion und so, das ist klar, das haben wir auch nicht gebracht. Aber dass dem Grunde nach es Unterschiede gibt zwischen Regierung und Opposition, ist das doch das Normalste der Welt. Und das soll bitte auch so sein. Also wenn man mal fragt, wo es eine dysfunktionale Opposition gab, denke ich da vor allem ans Jahr 2015, 2016, als draußen die Bevölkerung gesagt hat, das läuft da schief in der Migrationspolitik, und das Alternativangebot im Parlament waren dann Grüne und Linkspartei, die gesagt haben, nee, das ist also nicht liberal genug, die Migrationspolitik.
Hast du ein einziges Wort der Selbstkritik?
Ja, habe ich. Ich habe schon gesagt, wir haben nur 14 von 15 Punkten aus dem Sofortprogramm umgesetzt. Aber nee, ich finde, das ist ja das ist vielleicht auch ein unterschiedlicher Politikstil. Wir haben auch sehr, die arbeiten wir auch auf. Aber ich will nur mal sagen, niemand muss glauben, dass man die AfD mit so einem weinerlichen Politikstil schlägt, wo man sich noch dafür entschuldigt, dass man für seine eigenen Prinzipien antritt. So, das mag man anders vertreten. Ich habe diese Auffassung dazu. Und zu der Frage Opposition wünsche ich mir deswegen auch, dass es Unterschiede gibt. Ihr habt ein Recht auf Rechtfertigung unserer Argumente, das ist schon mal ganz wichtig. Also ich würde mal sagen, eine anständige Regierungsfraktion, die segelt die Gesetze und die Vorhaben auch nicht durchs Parlament, indem man sagt, naja, das, was der Auto und was die Grünen sagen, ist per se Quatsch. Mag oft so sein, aber es muss in der Sache dann halt einen argumentativen Austausch geben. Aber ich wünsche mir, dass es Unterschiede auch zwischen den demokratischen Parteien gibt. Und so wie das in der letzten Wahlperiode war, das war alles andere als dysfunktional. Dysfunktional ist rechts- oder linkspopulistische, obstruktive Oppositionsarbeit. Aber Unterschiede in der Sache sind absolut funktionsbegründend und notwendig in unserer Demokratie.
Ich würde mit Blick auf die Uhr jetzt langsam zum Ende kommen, auch mit Rücksicht auf die Zuschauerinnen und Zuschauer, die ja wahrscheinlich auch gerne dann gleich zur Party dazustoßen würden. Herr Amthor, erlauben Sie mir zum Abschluss vielleicht noch eine kleine spekulative Frage. Ich habe Sie ja gerade vorgestellt als Generalsekretär der CDU Mecklenburg-Vorpommern. Ich weiß, Sie sind stolzer Sohn Ihres Bundeslandes. Hätten Sie trotzdem was dagegen, den Zusatz Mecklenburg-Vorpommern zukünftig nicht mehr zu führen?
Ja, also wenn der Betschka das heute Morgen auf Twitter spekuliert, muss ja stimmen, oder? Also diese ganzen Spekulationen, das ist alles Käse, das bringt jetzt auch nichts, darüber zu reden, wer wird da wie was. So am Ende bin ich Landesgruppenvorsitzender der CDU Mecklenburg-Vorpommern im Deutschen Bundestag und das bleibe ich auch. So.
Alles klar. Vielen Dank, Philipp Amthor, Verena Huberts und Andreas Audretsch.